Liebe Gemeinde, vom Atem Gottes haben wir gesungen, gleich zweimal sogar. Ich glaube, das ist etwas relativ Neues. Ich kann mich nicht erinnern, dass man in den 80er oder 90er Jahren solche Lieder gesungen hätte. Vielleicht habe ich es auch nur nicht gemerkt. Wahrscheinlich wären die mir damals ein bisschen komisch vorgekommen, irgendwie esoterisch. Und das völlig zu Unrecht. Atem Gottes ist eine sehr passende Umschreibung für das, was wir den Heiligen Geist nennen. Das Wort Geist ist eigentlich ein bisschen problematisch, weil es uns an Dinge denken lässt, die eher von dem Gemeinden wegführen. Wenn man ein Kind bittet, einen Geist zu zeichnen, was meint ihr, was dabei rauskommt? Ein Gespenst, so ein fliegendes Bettlaken mit zwei Löchern für die Augen wahrscheinlich. Ziemlich wahrscheinlich. Erwachsene ohne Kirchenbezug denken bei dem Wort Geist vermutlich so an halbdurchsichtige Spukgestalten aus Gruselfilmen, vielleicht auch an die Seelen Verstorbener. Auch nicht gut. Dem Dilemma liegt ein Übersetzungsproblem zugrunde. In der hebräischen Bibel steht für Geist das Wort Ruach. Das ist kein theologischer Fachausdruck, sondern ein recht häufiges und nicht einmal ein religiöses Wort. Es kommt knapp 400 Mal dort vor und wird in Verbindung mit Gott, mit den Menschen und mit Tieren gebraucht. Und es beschreibt außerdem ein alltägliches Naturphänomen. Ruach bedeutet sowohl Atem als auch Wind. Ruach ist zusammengefasst bewegte Luft, mehr nicht. Bewegte Luft. Im übertragenen Sinne kann man auch Lebensenergie übersetzen. Das griechische Wort Pneuma im Neuen Testament kommt dem recht nahe und auch das lateinische Spiritus meint etwas Vergleichbares. Aber als das Evangelium im 5. Jahrhundert nach Schottland und Irland kam, gab es in den Sprachen des Nordens kein einzelnes Wort, welches das Phänomen der bewegten Luft in Atem und Wind ausdrücken konnte. So entschieden sich die Mönche Spiritus, also man hatte die lateinische Bibel damals, durch Holy Ghost wiederzugeben, woraus dann später im Deutschen der Heilige Geist wurde. Das lässt uns aber leider nicht an eine alltägliche Naturerfahrung wie Wind oder Atem denken, sondern an allerlei Mysteriöses. Das Wort Geist steht im Deutschen sogar im Gegensatz zur Natur, wenn wir zum Beispiel an die Zweiteilung von Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften denken. Die geht zurück auf den platonischen Gegensatz von Geist und Materie. Platon hielt die Ideen für das einzig Wirkliche und die materiellen Dinge für bloße Abbilder dieser Wirklichkeit. Also diese Kanzel hier ist nicht das Eigentliche, sondern die Idee der Kanzel, die ist das Eigentliche und all das sind nur schwache Abbilder davon. So Platon. Daraus wurde in der Philosophie der Idealismus. Demgegenüber steht der Materialismus, der sagt, nein, das ist das einzig Wirkliche in der Welt. Das, was man anfassen kann. So ist Geist für uns so was Abgehobenes, was kaum Fassbares geworden, obwohl es doch eigentlich eine Allerweltserfahrung beschreibt, genauso wie Vater und Sohn. Eine Erfahrung, die allerdings unserer Kontrolle entzogen ist und von der wir ein Leben lang ganz und gar abhängig sind. Diese Ruach Gottes, dieser Geist, weiblich übrigens, hat in der hebräischen Bibel eine Geschichte. Sie kommt im ersten Vers der Bibel vor. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Sie ist zum einen das, was alle atmenden Geschöpfe leben lässt, weil Gott ihnen seinem Atem gegeben hat. So heißt es im Psalm 33, Vers 6, durch das Wort des Herrn sind die Himmel gemacht und durch den Hauch ihres Mundes ihr ganzes Heer. Gott schafft das Unbelebte durch sein Wort und belebt seine Geschöpfe durch seine Ruach, durch den Hauch, durch den Atem seines Mundes. Neben dem schöpferischen Aspekt hat Ruach auch einen sozialen Aspekt. Er macht was mit Menschen und das macht was mit ihrer Gemeinschaft. Von den ersten Propheten der Bibel wird erzählt, dass Gottes Ruach überfallartig auf sie kam und dass sie dann in Ekstase gerieten. Das wirkte einigermaßen befremdlich auf die Leute um sie herum. So ähnlich, wie es auch in der Pfingstgeschichte beschrieben wird. Es ist auffällig, dass die großen Schriftpropheten, Jesaja, Jeremia und wie sie alle heißen, diese Art der Begeisterung nicht von sich selber erzählen. Sie meiden diese befremdlichen Zustände. Aber sie verheißen, dass einmal einer kommen wird, auf den die Ruach des Herrn nicht plötzlich und punktuell fallen wird, sondern auf dem sie dauerhaft ruhen wird. Das Ergebnis wird sein, dass er gerecht richten wird und den Machtlosen und Elenden zu ihrem Recht verhelfen wird. So in Jesaja 11, 1-6, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Jesaja 42, er wird den Elenden gute Botschaft, Heilung und Befreiung bringen. Jesaja 61, diese Stelle hat Jesus gelesen, als er in Nazareth in der Synagoge zum ersten Mal gepredigt hat, und er hat sie auf sich bezogen. Schließlich wird Gott seine Ruach über alles Fleisch ausgießen, auf alle Geschlechter, auf alle Altersgruppen, auf alle Gesellschaftsschichten. Diese Stelle aus dem Joelbuch zitiert Petrus an Pfingsten. Das Kennzeichen der Ruach Gottes ist also nicht in erster Linie Ekstase, das kann es auch geben, aber viel wichtiger ist das vernünftige Schaffen von Recht und Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Heilung, Freiheit und Verständigung. Wo der Geist Gottes wirkt, da geschieht das. Daran erkennen wir, ob Gottes Geist am Werk ist oder ein anderer. Nach diesem etwas längeren Anlauf komme ich jetzt zu dem Predigttext, der uns heute empfohlen ist, aus dem ersten Korintherbrief des Paulus, Kapitel 2, die Verse 12 bis 16. Und versucht mal, Geist auf diese Weise zu verstehen. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt, damit wir verstehen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Und davon reden wir, nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern mit Worten, wie der Geist sie lehrt, indem wir für Geistliches geistliche Bilder brauchen. Der natürliche Mensch aber erfasst nicht, was aus dem Geist Gottes kommt, denn für ihn ist es Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es nur geistlich zu beurteilen ist. Wer aber aus dem Geist lebt, beurteilt alles, er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Denn wer hätte die Gedanken des Herrn erkannt, dass er ihn unterwiese? Wir aber haben die Gedanken Christi. Gottes Geist ist uns gegeben zum Verstehen, zum Reden und zum Beurteilen. Aber das alles nicht auf die Art dieser Welt, sondern auf die ganz eigene Weise dieses Geistes. Paulus stellt den Geist dieser Welt dem Geist gegenüber, der von Gott kommt. Er unterscheidet die Worte menschlicher Weisheit von den Worten, die der Geist lehrt. Und er unterscheidet den natürlichen Menschen von dem Menschen, der aus dem Geist lebt. Paulus würde sicher nicht leugnen, dass auch der natürliche Mensch den Geist, die Ruach, den Atem Gottes in sich trägt, als Geschöpf Gottes. Aber er hat selber die Erfahrung gemacht, dass Gott über das körperliche Leben hinaus mehr von seinem Geist geben will und auch gibt. Und dass sich das Leben dann von Grund auf verändert. Wenn Gott seinen Geist in dieser Weise gibt, dann verstehen, dann reden, dann urteilen wir anders. Dann geht uns auf, was Gott uns geschenkt hat. Dann verwandelt sich Wahrheit in Wahrheit, was zuvor als Torheit uns erschien. Dann werden wir auf andere Weise urteilsfähig. Wie kann das geschehen? Bei manchen gibt es eine plötzliche Initialzündung. Bekehrung. Paulus hat das erlebt. Spektakulär. Vor Damaskus. Viele wünschten sich, sie hätten sowas auch erlebt. Manche haben es auch. Andere wachsen langsam hinein in die Weisheit Gottes und in die Gedanken Christi. Man kann in jedem Fall eine Veränderung sehen, wenn jemand damit in Berührung gekommen ist. Die Menschen, der aus dem Geist Gottes lebt, werden das Schaffen von Recht und Gerechtigkeit, von Barmherzigkeit, von Heilung, von Freiheit und Verständigung zunehmend wichtig, so wie sie Jesus Christus wichtig waren. Wenn wir diese Veränderung erleben wollen, dann müssen wir uns von der Idee verabschieden, dass unser Glaube in erster Linie eine Anhäufung von Wissen ist, von religiösem Wissen. Wissen ist gut und wichtig, aber es kann uns hochmütig machen und vom Ziel wegführen. Wichtiger als immer mehr Wissen ist immer mehr Erfahrung mit der bewegenden Kraft des Lebensgeistes Gottes. Immer mehr inneres Erleben Gottes. Transformation statt Information. Die Transformation beginnt in vielen spirituellen Traditionen mit unserem Atem. Unser Atem ist ja unser Leben. Sich auf den Atem zu konzentrieren, bringt uns in Verbindung mit dem, der uns dieses Leben gegeben hat. Diese Verbindung ist uns meistens nicht bewusst. Dabei besteht sie ununterbrochen, jetzt in diesem Moment. Sonst wärt ihr nicht mehr am Leben. Die Konzentration auf unseren Atem ist deswegen ein wunderbarer Anfang für ein Leben aus dem Geist Gottes. Und dann heißt es bei Paulus, dass der Geist uns mit geistlichen Bildern lehrt. Jesus hat in Gleichnissen von Gott gesprochen und das nicht von ungefähr. Sie holen uns raus aus dem Alltagsverstehen des natürlichen Menschen. Sie sind Hilfsmittel, die Sphäre des Natürlichen zu überschreiten hin zur Sphäre des Göttlichen. Die Ostkirchen haben dafür zusätzlich Ikonen geschaffen. Die haben dieselbe Funktion. Im betrachtenden Gebet ist unser natürlicher Verstand nicht ausgeschaltet. Man kann vielleicht sogar sagen, leider nicht ausgeschaltet. Er ist wie so ein Radio, das ständig den Sender wechselt und dazwischen Rauschen und Störsignale von sich gibt. Wer sich in der Stille dem Geist Gottes zuwenden will, wird schnell merken, mit dem Denken und Wissen unseres natürlichen Verstandes allein werden wir bestimmt nicht zu Menschen, auf denen der Geist Gottes ruht. Sonst wären die gelehrtesten Menschen auch die geistlichsten, aber so ist es ja nicht. Unser Denken und Wissen ist begrenzt durch unser Fassungsvermögen, durch unsere Kultur, unsere Erziehung, unsere Prägung und vieles mehr. Unser Denken kann auf Abwege geraten, ohne dass wir das merken. Wir haben das in der Corona-Zeit beobachten müssen, bei leider viel zu vielen Menschen. Das sollte uns bescheiden machen. Dem griechischen Philosophen Sokrates wird der Satz zugeschrieben, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich finde, das ist eine gute Haltung, die auch uns gut ansteht. Sie bewahrt uns vor Arroganz und Besserwisserei. Neben dem Gebet mit geistlichen Bildern und Worten gibt es in den alten klösterlichen Gebetsanleitungen auch das stille, hörende Gebet, das wortlose Gebet. Man nennt es auch kontemplatives Gebet. Es erwartet Gottes Reden zwischen den Worten und jenseits der Worte. Diese Art zu beten ist mit der Reformation abgewertet worden und lange weitgehend in Vergessenheit geraten, sogar in den Klöstern. Das westliche Christentum ist rationalistisch geworden, wie der Rest der westlichen Welt. Das hat sich besonders in der universitären Theologie ausgewirkt. Auf einmal musste man unglaublich viel wissen, um zeitgemäß glauben zu können. Dabei hat man das vernachlässigt, was Paulus Geistliches geistlich beurteilen nennt. Der erfahrungsbezogene Zugang der Mystiker, der Dichter, der Künstler zum Heiligen, der Musiker, ging verloren. Der Pietismus hat das nicht akzeptiert und ist zu einer Gegenbewegung zum Rationalismus geworden. Auch die Freikirchen des 19. Jahrhunderts haben daran festgehalten, dass zum Glauben die persönliche Gottesbeziehung gehört. Inzwischen ist vielen bewusst geworden, dass Wissen und Denken allein in die Sackgasse führen. Wir müssen zum Nichtwissen zurückkehren. Zum Glauben im Sinne eines kindlichen Sich-Anvertrauens. Nicht als Gegenprojekt. Wissen ist auch wichtig. Aber der Glaube ist das Persönliche, das Beziehungselement. Er ist sich bewusst, dass wir Teile eines größeren Ganzen sind, das uns hält und das uns das Leben gibt. Paulus drückt es so aus: Jetzt sehen wir alles in einem Spiegel, in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich ganz erkennen, wie ich auch ganz erkannt worden bin. Paulus erwartet ein inneres Erkennen als Beziehungsgeschehen, anstatt so ein äußerliches Beobachten von einer entfernten Position aus. So kann man wohl am besten verstehen, was transformativer Glaube ist. Eine Beziehung von Subjekt zu Subjekt und nicht die Untersuchung eines Objekts durch ein Subjekt. Richard Rohr schreibt: Ich habe Jahre gebraucht, um das zu verstehen, auch wenn es direkt aus der franziskanischen Schule der Philosophie stammt. Die Liebe muss immer der Erkenntnis vorausgehen. Der Verstand allein kann uns nicht dorthin bringen. Das ist die große Arroganz der meisten westlichen Religionen. In meinen späteren Jahren ist das Gebet dazu geworden, mich nackt zu erkennen zu geben, genauso wie ich bin, in all meiner Gewöhnlichkeit und meinem Schatten, von Angesicht zu Angesicht, ohne Masken oder religiöses Make-up. Eine solche Nacktheit ist ein Hineinfallen in das einheitliche Feld unter der Wirklichkeit, das Thomas Merton eine verborgene Ganzheit nannte, in der wir auf eine andere Weise und aus einer anderen Quelle wissen. Das ist der einzigartige Zugang des Kontemplativen, Wissen durch Vereinigung mit einer Sache, wo wir ein intuitives Erfassen der Ganzheit genießen können, eine Wahrheit jenseits von Worten, jenseits jeglicher Notwendigkeit oder Fähigkeit, etwas als richtig oder falsch zu beweisen. Dies ist der kontemplative Geist, den die Religion direkt hätte lehren sollen, den sie aber weitgehend verloren hat. Zitat Ende. Der lebendige Gott hat sich nicht damit zufrieden gegeben, dass seine Leute den Zugang zu ihm verlieren. Er hat neue Bewegungen entstehen lassen und lässt sie auch heute entstehen. Bewegungen, bei denen wieder die Beziehung im Vordergrund steht. Bewegungen, die Geistliches wieder geistlich verstehen wollen. Sie wollen geistlich von Geistlichem reden. Und sie wollen Dinge, die uns alle angehen, geistlich beurteilen, vom Geist Gottes her. Sie bringen immer wieder die alten Themen neu ins Rampenlicht, nämlich Recht und Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Heilung, Freiheit und Verständigung. Und das Thema Versöhnung, das hat Jesus hinzugefügt. Versöhnung mit Gott und Menschen und ihrer Geschichte. Versöhnung mit der Schöpfung. Das ist das Thema dieser Zeit. Davon erzählen viele verschiedene Menschen uns jetzt in einem knapp 6-minütigen Video von der Bundeskonferenz, das ich so gut fand, dass ich meine Predigt mit diesem Video enden lassen möchte. Amen.
Dich schickt der Himmel, Versöhnung erleben. Das war das Thema der Bundesratstagung 2023 in Kassel. Wir waren 3 Tage hier zusammen als Bundesgemeinschaft. Über 700 Menschen hier vor Ort, 150 im Stream, im Zoom. Und wir haben miteinander gefeiert und das Thema bedacht. Versöhnung mit Gott, mit Menschen, mit sich selbst, mit der Schöpfung, in der wir leben. Viele Facetten hatte das Thema, die wir miteinander entdeckt haben. Und hier hört ihr ein paar Stimmen dazu.
Ich finde, Versöhnung ist ein sehr wichtiges Thema. Man merkt, dass in unserer Gesellschaft dass es da Kräfte gibt, wo Gesellschaft auseinanderdriftet, ja, dass es Extremmeinungen gibt. Und ich denke, dass Gemeinde da versöhnt wirken kann, indem sie zu allen Gruppen der Gesellschaft Kontakt haben kann und vielleicht Brücken bauen kann, auch zwischen Extremmeinungen. Warum eigentlich nicht?
Ja, weil ich glaube, dass heute eine Polarisierung da ist, wo Menschen sich immer mehr entfernen. Und ich finde, dass Versöhnung genau diese Gegenrichtung ist. Es tat sich zu entfernen von anderen, Menschen begegnen in Liebe und da vielleicht gemeinsame Sachen zu entdecken.
Ich würde sagen, weil ja, wenn ich jemanden nicht vergebe und mich nicht mit ihm versöhne, dann trage ich ja eine Last mit mir rum und ich trage jemand auch was nach. Und so können wir nicht auf Augenhöhe sein. Und das wünschen wir uns doch, dass wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, Lösungen finden für Probleme und auch Konflikte klären.
There's need for us as Christians to reconcile. One can reconcile with yourself with the faith that we have with Jesus Christ. We should also reconcile with the fellow people that we are living in, in a society.
So we believe that as Christians, we need to forget what has been done in the past. Because Christ has died for us on the cross and he reconciled us back to him.
Ich glaube einfach, dass wir uns überhaupt nicht leisten können, nicht versöhnt zu sein. Und ich glaube, dass vor allem Gemeinde auch nicht so gedacht ist. Ich mache jetzt mal einen kleinen Werbeblock. Wir haben nächstes Jahr im Februar eine Konferenz zum Thema Gottesdienst hier in Kassel. Und wir erleben es mittlerweile, dass das Thema ist Gottesdienst. Und in Gemeinden streiten sich die Leute zum Thema Gottesdienst. Und ich verstehe es überhaupt nicht, weil Gottesdienst für mich so ein Geschenk ist. Weil wir Gottesdienst feiern dürfen. Und ich wünsche mir, dass wir da Versöhnung erleben.
Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen unterschiedlicher Meinung sind und dann getrennte Wege gehen und ganz viele alleine deswegen unterwegs sind. Und Versöhnung ist wichtig, damit wir auch in Zukunft gemeinsam unterwegs sein können. Und das brauchen wir.
Wenn ich mir unsere Jugendgruppe angucke, wir arbeiten sehr stark daran, dass wir immer offen sind für neue Leute. Und da kommen manchmal sehr schräge Vögel an. Und irgendwie schafft es diese Gruppe, alle Leute irgendwie willkommen zu heißen und versöhnt miteinander unterwegs zu sein. Und das ist so in dieser Gruppe ganz besonders, finde ich, aber auch in vielen, vielen anderen Gruppen unserer Gemeinde so. Und das fasziniert mich sehr.
Meine Versöhnung im Alltag ist einmal mit Gott und dann mit der Gemeinschaft in dem Volk, was so Freundschaft und so, dass man die Gemeinschaft hat.
Ich erlebe schon hin und her, dass wir miteinander im Gespräch sind, wenn wir merken, ja, im Team, im Arbeitsteam oder ja, in der Hochschule, wenn Sachen nicht gut miteinander gelaufen sind, dass wir dann doch wieder aufeinander zugehen. Das finde ich sehr stark. Und der Trea hat halt heute in ihrem Himmelfahrtsgottesdienst, in ihrer Predigt gesagt, wenn man nicht versöhnt ist mit sich selber, dann lauert man auf die Fehler beim anderen. Und diese Vorstellung finde ich ganz, ganz schlimm.
Also ich habe Versöhnung erlebt in unserer Gemeinde, als wir so ein bisschen aneinander geraten sind. Und ich dachte, das war jetzt ziemlich übergriffig. Und ich 2 Stunden später eine WhatsApp bekommen habe. Entschuldige bitte, ich glaube, ich habe mich hier nicht sehr ordentlich benommen. Und da habe ich gedacht, so ist es. Wir sind sehr unterschiedlich, aber wir schaffen es, in Christus zu sagen, hey, Entschuldigung, und wieder aufeinander zuzugehen. Und das hat mich sehr gefreut.
Mir ist wichtig, dass wenn wir als Christen authentisch leben wollen, dass wir uns dann auch mit der Schöpfung versöhnen. Wir haben so viel kaputt gemacht in den letzten Jahren im Bereich der Schöpfung. Und wenn wir Gott als Schöpfer der Welt ansehen, dann ist es mir wichtig, dass wir auch im Gemeindekontext versuchen, die Schöpfung zu bewahren und nachhaltig leben und uns dafür einsetzen, dass wir Energie sparen, dass wir Ressourcen sparen. Und ja, das ist mir wichtig, um auch als Christen authentisch zu leben.
It is the right time with the theme. I'll take you back. Namibia and Germany has a colonial background where Germany colonized Namibia. The picture out there is totally different from what we have seen. Perhaps when we are going back, it has to spread the message. It's time for us to spread the reconciliation between our two countries.
Us being here really will give that picture that as Christians, we need to reconcile with one another despite our differences.
Versöhnung erleben. Ihr habt gehört, wie wir es hier erlebt haben und wie Menschen es in ihrem Kontext, in dem sie leben, erleben. Versöhnung. Wie wir es leben können. Wir sind dazu aufgerufen, als versöhnte und versöhnliche Menschen in unsere Welt, in unsere Gemeinden, in unsere Gesellschaft, in unser berufliches, familiäres Umfeld hineinzuwirken. Und dafür wünsche ich uns Gottes Segen. Wir sind an Christi Stadt gesandt mit dieser Botschaft. Lasst euch versöhnen mit Gott. Dazu laden wir ein. Gott segne euch dazu als Einzelne und als Gemeinden.